Wir gehören zur Tischlesung vom Buch Philothea Franz von Sales, Einführung in das Leben aus christlichem Glauben, das vom Franz Sales Verlag Eichstätt und Wien. Heute haben wir den dritten Teil, 7. bis zum 10. Kapitel. 7. Kapitel. Wie man bei der Übung der Demut den guten Ruf wahrt. Lob, Ehre und Ruhm fallen den Menschen nicht für eine einfache, sondern nur für eine hervorragende Tugend zu. Durch das Lob wollen wir andere von der Vortrefflichkeit eines Menschen überzeugen und sie zur Hochschätzung für ihn bewegen. Durch die Ehre, die wir ihm erweisen, bekennen wir, dass wir selbst ihn hochschätzen. Der Ruhm ist meines Erachtens nichts anderes als ein bestimmter Glanz im Ruf eines Menschen, der aus dem Zusammenklingen vieler Lobsprüche und Ehrungen entsteht. Der Ruhm geht also aus der Häufung von Lob und Ehrungen hervor, wie der Glanz aus der Häufung kostbarer Steine sprüht. Da nun die Demut nicht zulässt, dass wir uns hervortun oder anderen vorgezogen werden wollen, so kann sie auch nicht zulassen, dass wir Lob, Ehre und Ruhm suchen, die nur den Vortrefflichen zustehen. Wohl aber stimmt sie der Mahnung der Weisen zu, auf unseren Ruf zu achten. Der gute Ruf beruht ja nicht auf hervorragende Eigenschaften, sondern auf einer gewöhnlichen, schlichten Anständigkeit und Rechtschaffenheit. Die Demut hindert aber niemand, uns diese Eigenschaften zuzuschreiben, noch dass wir diesen Ruf von anderen anerkannt wissen wollen. Die Demut würde wohl den guten Ruf verachten, wenn die Liebe ihn nicht bräuchte, denn er ist eine der Grundlagen der menschlichen Gemeinschaft. Ohne ihn wären wir für die Gesellschaft nicht nur unnütz, sondern sogar schädlich durch das Ärgernis, das wir erregten. Daher fordert die Liebe, dass wir unseren guten Ruf bejahen und ihn sorgfältig hüten, und die Demut stimmt dem zu. Die Blätter eines Baumes haben an sich keinen besonderen Wert, trotzdem tragen sie nicht nur zur Schönheit des Baumes bei, sondern schützen auch die Früchte, solange diese noch zart sind. So ist auch der gute Ruf an sich nichts Besonderes, Begehrenswertes. Aber er ist doch sehr nützlich, nicht nur als Zierde unseres Lebens, sondern weil er auch unsere Tugenden schützt, besonders wenn sie noch zart und schwach sind. Die Verpflichtung, unseren Ruf zu wahren und das zu sein, wofür man uns hält, über auf ein hochherziges Gemüt einen mächtigen, wenngleich milden Zwang aus. Wahren wir also unsere Tugenden, weil sie Gott, dem erhabenen und höchsten Ziel all unseres Tuns wohlgefällig sind. Will man Früchte aufbewahren, so konserviert man sie nicht nur, sondern gibt sie außerdem in geeignete Gefäße. So ist es wohl in erster Linie Aufgabe der Liebe zu Gott, in uns das Tugendleben zu bewahren. Doch können wir uns auch des guten Rufes als geeignetes und brauchbares Gefäß zu diesem Zweck bedienen. Wir dürfen aber nicht hitzig, übergenau und kleinlich auf unseren Ruf bedacht sein. Wer überempfindlich um seinen Ruf besorgt ist, gleicht denen, die bei der geringsten Unpässlichkeit gleich Medizin einnehmen. Sie wollen ihre Gesundheit erhalten, in Wirklichkeit aber zerstören sie diese nur. So werden auch jene ihren guten Ruf ganz einbüßen, die so ängstlich besorgt sind, ihn zu wahren. Denn durch diese Überempfindlichkeit werden wir sie wunderlich starrköpfig, unausstehlich und fordern die Bosheit der bösen Zungen heraus. Beleidigungen und Verleumdungen übersehen und verachten hilft meist mehr gegen sie als Ärger, Streit und Rache. Die Verachtung macht sich unwirksam, wird man aber zornig, so scheint man ihnen eine gewisse Berechtigung zuzugestehen. Krokodile schaden nur denen, die sie fürchten, und die üble Nachrede nur solchen, die sich darüber aufregen. Übermäßige Furcht, den guten Ruf zu verlieren, bezeugt ein großes Misstrauen gegen seine Grundlagen, die in einem wirklich guten Leben bestehen. In Städten, wo Holzbrücken über die Flüsse führen, muss man bei jedem Hochwasser fürchten, dass sie vorgerissen werden. Bei Steinbrüchen dagegen braucht man nur außergewöhnlich schwere Überschwemmungen zu fürchten. So fürchtet auch eine recht christliche Seele für gewöhnlich nicht den Redeschwall böser Zungen. Wer aber seinen Ruf schwach begründet, weist dem bereit alles Unruhe. Wer einen guten Ruf bei allen haben will, der verliert ihn bei allen. Und wer auch, also nochmals aufnehmen, ab übermäßige Furcht. Übermäßigen Furcht, den guten Ruf zu verlieren, bezeugt ein großes Misstrauen gegen seine Grundlagen, die in einem wirklich guten Leben bestehen. In Städten, wo Holzbrücken über die Flüsse führen, muss man bei jedem Hochwasser fürchten, dass sie vorgerissen werden. Bei Steinbrücken dagegen braucht man nur außergewöhnlich schwere Überschwemmungen zu fürchten. So fürchtet auch eine recht christliche Seele für gewöhnlich nicht den Redeschwall böser Zungen. Wer aber seinen Ruf schwach begründet, weiß, dem bereitet alles Unruhe. Wer einen guten Ruf bei allen haben will, der verliert ihn bei allen. Und wer auch bei lasterhaften und gewissenlosen Menschen gut angesehen sein will, verdient es, seinen ehrlichen Ruf zu verlieren. Der gute Ruf ist nur ein Wahrzeichen, das anzeigt, wo die Tugend wohnt. Die Tugend selbst muss ihm in allem und überall vorgezogen werden. Wenn man also sagt, du seist ein Heuchler, weil du fromm sein willst, wenn man dich für feige hält, weil du Beleidigungen verzeihst, so lache darüber. Denn erstens werden solche Urteile von albernen und dummen Leuten gefällt. Zweitens darf man nicht von der Tugend lassen, selbst wenn der gute Ruf verloren ginge. Die Frucht ist doch den Blättern, das innere und geistige Gut den äußeren Gütern vorzuziehen. Wir müssen für unseren Ruf sorgen, dürfen ihn aber nicht vergöttern. Gewiss sollen wir den Augen der Guten nicht missfallen. Wir dürfen aber nicht danach fragen, ob wir den Schlechten gefallen. Der Bart ist eine Zierde des Mannes, das Haar eine Zierde der Frau. Reißt man die Haare aus, dann werden sie kaum wieder nachwachsen. Schneidet oder rasiert man sie nur ab, dann kommen sie wieder, noch dichter und stärker. So brauchen wir uns auch nicht zu beunruhigen, wenn unser Ruf durch böse Zungen gleich scharfen Rasiermessern, wie David Psalm 52,2 sagt, abgeschnitten oder wegrasiert wird. Er wird wiederkommen, schöner und kräftiger als vorher. Haben uns aber Laster, Feigheit oder schlechtes Leben den Ruf geraubt, so ist er schwerlich wiederherzustellen, denn seine Wurzeln sind ausgerissen. Die Wurzeln des guten Rufes sind Güte und Rechtschaffenheit. Solange sie in uns sind, können sie immer die uns gebührenden Ehre neu erstehen lassen. Eine sinnlose Unterhaltung, eine unnötige Beschäftigung, eine leichtfertige Freundschaft, einen anrüchigen Bekanntenkreis muss man aufgeben, wenn sie dem Ruf schaden. Denn der gute Ruf ist mehr wert als jede leere Befriedigung. Schimpft man aber über uns, verleumdet man uns wegen unseres Strebens und nach Frömmigkeit, nach geistlichem Fortschritt und nach den ewigen Gütern, dann lassen wir doch ruhig die Hunde den Mond anbellen. Wenn es ihnen auch gelingt, unseren Ruf zu schädigen, uns sozusagen Haare und Bart abzuschneiden, so wird er doch wiederkommen und das Messer der üblen Nachrede wird unsere Ehre dienen, wie das Winzermesser dem Weinstock, der umso reichere Frucht trägt. Richten wir unsere Augen immer auf den gekreuzigten Jesus. Unser Leben in seinem Dienst soll vertrauensvoll und einfach sein, gleichzeitig aber weise und taktvoll. Er wird unseren Ruf schützen, und wenn er zulässt, dass dieser uns genommen wird, dann tut er es uns nur, um uns einen noch besseren Ruf zu geben oder um uns in der heiligen Demut zu fördern, von der eine Unze mehr wert ist als 1000 Pfund Ehre. Tadelt man uns ungerechterweise, so setzen wir der Verleumdung in Ruhe die Wahrheit entgegen. Bleibt man beim Tadel, so bleiben wir in Demut und vertrauen Gott mit unserer Seele auch unseren Ruf an. Wir können ihn nicht besser sichern. Dienen wir Gott nach dem Vorbild des heiligen Paulus, 2. Korinther 6,8, durch den guten wie durch den schlechten Ruf, damit wir wie David beten können. Mein Gott, für dich hat Schamröte mein Antlitz bedeckt, Psalm 69,8. Ich nehme aber gewisse Verbrechen aus, die so grauenhaft und schrecklich sind, dass niemand eine solche Verleumdung auf sich ruhen lassen darf, wenn er sich davon mit Recht freisprechen kann. Ich nehme auch bestimmte Personen aus, von deren Ruf die Erbauung vieler abhängt. In diesem Fall muss man ruhig die Wiedergutmachung des erlittenen Unrechts nach der Weisung der Theologen fordern. 8. Kapitel. Sanftmut, Mittel gegen den Zorn. Der heilige Chrysam, dessen man sich nach apostolischer Überlieferung in der Kirche Gottes für die Firmung und die Weihen bedient, ist zusammengesetzt aus Olivenöl und Balsam. Sie versinnbilden zwei kostbare, überaus begehrenswerte Tugenden, die an der Person des göttlichen Heilands erstrahlen. Er hat sie uns so eindringlich empfohlen, als würde durch diese beiden Tugenden unser Herz in besonderer Weise seinem Dienst geweiht und für seine Nachfolge bestimmt. Lernt von mir, sagt er, denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen. Matthäus 11, 29. Die Demut macht uns vollkommen vor Gott, die Sanftmut dem Nächsten gegenüber. Wie schon früher, Vergleich 4. Kapitel, erwähnt, sinkt der Balsam in allen Flüssigkeiten zu Boden, damit ist er ein Sinnbild der Demut. Das Olivenöl schwimmt oben auf, dadurch versinnbildet es die Sanftmut und die Güte, die über allem steht und alle Tugenden überragt. Sie ist ja die Blüte der Liebe, die nach dem heiligen Bernard ihre Vollkommenheit erreicht, wenn sie nicht nur geduldig, sondern auch sanftmütig und gütig ist. Sei aber darauf bedacht, dass Sanftmut und Demut in deinem Herzen wohnen. Es ist ja eine der teuflischen Schliche, dass viele sich nur in Worten und äußeren Gesten dieser beiden Tugenden bedienen, ohne deren innere Akte zu pflegen. Sie bilden sich ein, demütig und sanftmütig zu sein, sind es aber in Wirklichkeit gar nicht. Das erkennt man daran, dass sie trotz allen sanftmütigen und demütigen Gehabens beim geringsten Widerspruch, bei der kleinsten Beleidigung mit unerhörter Heftigkeit aufbrausen. Wer jenes Vorbeugungsmittel gegen Fippenbisse nimmt, das allgemein Paulusgnade genannt wird, bei dem ruft der Biss einer Viper, sofern das Heilmittel ganz fein zubereitet ist, keine Schwellungen hervor. So schützen auch Demut und Sanftmut, wenn sie gut und echt sind, vor der Aufwallung des Zorns, die eine Beleidigung gewöhnlich im Herzen bewirkt. Wenn wir von bösen und feindlichen Zungen gestochen, aufbrausen, aufgebracht und ärgerlich werden, so ist dies ein Zeichen, dass unser demütiges und sanftes Reden und Gehaben nicht echt und wahrhaftig ist, sondern erkünstelt und geheuchelt. Als der heilige und berühmte Patriarch Josef seine Brüder von Ägypten zu ihrem Vater zurückschickte, gab er ihnen nur den einen Rat mit. Zürnet einander nicht auf dem Weg. Genesis 45, 24. Das Gleiche sage ich dir. Dieses armselige Leben ist nur ein Wandern zum ewigen Leben. Zürnen wir also einander nicht auf dem Weg, gehen wir ruhig, friedlich und freundlich in der Gesellschaft unserer Brüder und Gefährten. Ich sage dir aber ganz eindeutig und lasse keine Ausnahme zu. Zürne überhaupt nie, wenn es möglich ist. Lasse keinen Vorwand gelten, der dein Herz dem Zorn zu öffnen vermöchte. Der heilige Jakobus sagt ganz kurz und ohne Einschränkung, dass der Zorn eines Menschen nicht tut, was vor Gott gerecht macht. Jakobus 1,20. Gewiss müssen wir dem Bösen widerstehen und gegen die Fehler derjenigen vorgehen, für die wir Verantwortung tragen. Beharrlich und furchtlos, zugleich aber stets ruhig und friedlich. Nichts besänftigt den rasenden Elefanten so leicht wie der Anblick eines Lammes. Und nichts bricht so leicht die Wucht eines Geschosses wie weiche Wolken. Auf eine Zurechtweisung, die der Leidenschaft entspringt, mag sie auch von der Vernunft begleitet sein. Achtet man weniger als auf eine, die nur von der Vernunft erteilt wird, denn die vernunftbegabte Seele ist der Vernunft von Natur aus untertan. Der Leidenschaft wird sie nur durch herrische Gewalt unterworfen. Daher macht sich die Vernunft verhasst, wenn die Leidenschaft sie begleitet, weil ihre gerechte Herrschaft durch die Verbindung mit der Tyrannei herabgewürdigt wird. Fürsten erfreuen und erehren die Bevölkerung durch ihren Besuch, wenn sie mit friedlichem Gefolge kommen. Führen sie aber Heere mit sich, dann wird ihr Kommen immer als unangenehm und schädlich empfunden, selbst wenn es den allgemeinen Wohl dient. Wenn sie auch streng und militärische Zucht achten, irgendwelche Disziplinlosigkeiten kommen doch immer vor, unter denen der friedlichen Bürger leidet. Ebenso hat es jeder gern und findet es recht, wenn die Vernunft herrscht und ruhig, wenn auch streng und genau tadelt, zurechtweist und strafft. Kommt sie aber mit Zorn und Heftigkeit, die nach St. Augustinus ihre Soldaten sind, dann flößte sie mehr Schrecken als Liebe ein und das Herz wird dabei immer getreten und misshandelt. Weiter sagt der heilige Augustinus, es ist besser, auch dem gerechten Sohn den Eintritt zu verwehren, so klein er auch sein mag, denn hat er einmal Platz ergriffen, dann ist es schwer, ihn wieder hinauszuwerfen. Aus dem ursprünglich kleinen Wurzelreis wird im Nu ein Baum. Dauert er einmal bis zur Nacht und geht die Sonne darüber unter, wovor der Apostel so sehr warnt, Vergleich Epheser 4, 26, dann wird er zum Hass und man kann ihn fast nicht mehr loswerden, denn dann nährt er sich von 1000 falschen Gründen. Noch jeder zornige Mensch hat seinen Zorn für gerecht gehalten. Man bemüht sich also besser, ohne Zorn auszukommen, als selbst mäßigen und berechtigten Zorn zu dulden. Werden wir einmal aus Schwächen und Unvollkommenheit davon überrascht, dann ist es besser, ihn rasch niederzuschlagen, als mit ihm zu unterhandeln. Denn so wenig Freiheit man ihm auch zugesteht, er macht sich doch schnell zum Herrn der Lage der Schlange gleich, die leicht ihren ganzen Leib nachzieht, wo sie einmal den Kopf zu durchstecken konnte. Wie aber schlägt man den Zorn nieder? Nimm schnell deine Kraft zusammen, sobald du ihn aufsteigen fühlst. Nicht heftig und ungestüm, sondern ruhig und doch ernsthaft. Bei Parlaments- und Gerichtssitzungen machen oft die Türhüter die Ruhe, schreien mehr Lärm als die Leute, die sie zum Schweigen bringen wollen. So geht es auch oft mit dem Zorn. Wenn wir heftig dagegen ankämpfen, machen wir unser Herz unruhiger, als es vorher war, so dass es vor Aufregung nicht mehr Herr über sich selbst ist. Nach diesem ruhigen Bemühen befolge die Weisung des heiligen Augustinus an den jungen Bischof Auxilius. Handle, wie ein Mann handeln soll. Triff dich, was der Mann Gottes im Psalm sagt. Mein Herz ist von großem Zorn erregt, dann rufe zu Gott auf, dass er seine Rechte ausstrecke, um deinen Zorn zu gebieten. Herr, hab Erbarmen mit mir. Psalm 31,10. Damit will ich sagen, dass wir Gott um Hilfe anrufen müssen, wenn wir uns vom Zorn erregt fühlen. Wie die Apostel, als sie mitten auf dem See von Sturm und Unwetter hin und her geschleudert wurden. Es wird unsere Leidenschaft zum Schweigen bringen und es wird eine große Ruhe sein. Aber eines sage ich dir immer wieder, wenn du im Gebet gegen einen vorhandenen oder aufsteigenden Zorn ankämpfst, dann bete immer ruhig, ja nicht heftig, so müssen alle Mittel gegen dieses Übel gehandhabt werden. Hast du im Zorn gehandelt, dann mache den Fehler sofort wieder gut, durch einen Akt der Sanftmut gegen jene, über die du in Zorn geraten bist. Das beste Mittel gegen die Lüge ist, sie zurückzunehmen, sobald man sich ihrer bewusst wird. So ist es auch ein gutes Heilmittel gegen den Zorn, ihn schnellstens durch einen Akt der Sanftmut wieder gut zu machen. Es heißt doch, dass frische Wunde am raschesten heilen. Lege dir ferner einen Vorrat an Ruhe und Sanftmut an in der Zeit, da du ruhig bist und keinen Anlass zum Zorn hast, indem du alles Großes und Kleines so ruhig und sanft wie möglich sagst und tust. Erinnere dich, dass die Braut im Hohenlied den Honig nicht nur auf der Zunge und auf der Lippe hat, sondern auch im Herzen. Und nicht nur Honig, sondern auch Milch. So sollen nicht nur unsere Worte voll Milde gegen den Nächsten sein, sondern auch unser Herz, unsere ganze Gesinnung. Und nicht nur duftenden Honig sollen wir haben, das heißt Höflichkeit und Liebenswürdigkeit im Verkehr mit Freunden, sondern auch süße Milch für die Hausleute und Nachbar. In dieser Hinsicht verfehlen sich diejenigen schwer, die auf der Straße wie Engel sind, daheim aber Teufeln gleichen. 9. Kapitel. Sanftmut gegen sich selbst. Die Sanftmut können wir gut an uns selbst üben, indem wir über uns oder unsere Fehler niemals in Zorn geraten. Gewiss verlangt die Vernunft, dass uns die Fehler missfallen und leid tun. Aber dies Missfallen darf nicht bitter, ärgerlich und zornig sein. Darin fehlen viele, die nach einem Zornausbruch in Zorn geraten, weil sie zornig waren. Sie ärgern sich über ihren Ärger und dadurch sind sie die Ursache, dass ihr Herz immer von Zorn wie durchtränkt ist. Wenn es auch scheint, als ob der zweite Zorn den ersten aus der Welt schaffen sollte, in Wirklichkeit bahnt er doch schon einen neuen Zornausbruch für die nächsten Gelegenheit an. Übrigens laufen dieser Zorn und Ärger, diese Erbitterung über sich selbst auf den Stolz hinaus. Ihre Wurzel ist die Eigenliebe, die sich aufregt und in Unruhe gerät, weil sie uns noch unvollkommen findet. Der gewiss notwendige Abscheu vor unseren Fehlern muss also ruhig, ernst und fest sein. Das Strafurteil des Richters über den Verbrecher ist wirkungsvoller, wenn der Richter sein Urteil ruhig und mit Vernunftgründen fällt, als wenn er es heftig und leidenschaftlich tut. Denn urteilt er leidenschaftlich, dann straft er die Fehler nicht nach der Schwere des Vergehens, sondern nach der Stärke seiner Leidenschaft. So strafen wir uns selbst auch wirksamer durch eine ruhige und beharrliche Reue als durch eine verbitterte und aufgeregte zornige. Für eine heftige und ungestüme Reue ist der Maßstab nicht die Größe der Sünde, sondern die Heftigkeit unserer Neigungen. Wer zum Beispiel die Keuschheit liebt, wird über den geringsten Fehler gegen diese Tugend mit beispielloser Bitterkeit aufgebracht sein, über eine schwere Verleugnung dagegen, die er begangen hat, nur lachen. Ein anderer wieder hasst die üble Nachrede und wird sich wegen einer geringfügigen Nörgelei abquälen. Eine schwere Sünde gegen die Keuschheit aber nicht einmal beachten und so weiter. Das alles kommt davon, dass das Gewissen nicht nach der Vernunft, sondern aus Leidenschaft urteilt. Glaube mir, ruhige und herzliche Ermahnungen des Vaters vermögen ein Kind viel eher zu bessern als Zorn- und Wutausbrüche. So ist es auch bei uns. Haben wir einen Fehler begangen, dann mahnen wir unser Herz ruhig und liebevoll, mehr aus Mitleid als in leidenschaftlichem Unwillen. Reden wir ihm zu, sich zu bessern, da wird die Reue viel tiefer ins Herz eindringen und es nachhaltiger beeinflussen als eine verärgerte, zornige und stürmische Reue. Wäre mir zum Beispiel viel daran gelegen, ja nicht durch Eitelkeit zu sündigen und ich beginge trotzdem einen schweren Fehler dagegen, so würde ich mein Herz nicht etwas so tadeln. Was bist du doch abscheulich und erbärmlich, dass du dich nach vielen Vorsätzen wieder der Eitelkeit ergeben hast. Stirb vor Scham, erhebe mir nie mehr die Augen vom Himmel, du blindes, schamloses, verräterisches, gegen deinen Gott treueloses Herz. Ich würde ihm viel mehr vernünftig und voll Mitleid zureden. Mein armes Herz, jetzt bist du wieder in die Grube gefallen, die wir zu meiden zu so entschlossen waren. Lass uns wieder aufstehen und ein für allemal der Eitelkeit entsagen. Rufen wir die Barmherzigkeit Gottes an. Vertrauen wir auf sie. Sie wird uns helfen, in Zukunft tapferer zu sein. Kehren wir wieder auf den Weg der Demut zurück. Mut, seien wir von jetzt an recht auf der Hut. Mit Gottes Hilfe wird es gehen. Auf diese Selbstermahnung würde ich dann einen festen, kräftigen Entschluss aufbauen, nicht mehr in den Fehler zu fallen und alle Mittel dagegen anzuwenden, besonders den Rat meines Seelenführers. Wer aber findet, dass durch diese milde Zurechtweisung sein Herz nicht genug erschüttert wird, der mag es auch ernst und schwer tadeln, um sich zu einer tiefen Herzensernischung anzuregen. Nachdem er aber gegen sich gezürnt und sich abgekanzelt hat, soll er seine Reue durch einen friedlichen Akt heiligen Vertrauens auf Gott beschließen, nach dem Vorbild des großen Büßers, der seiner betrübten Seele wieder Mut macht, mit dem Gebet: Warum bist du so traurig, meine Seele, warum erregt? Hoffe auf Gott, denn ich werde ihn preisen, als meines Antlitz Heil und meinen wahren Gott. Psalm 43,5. Erhebe also dein Herz, ganz sanft, wenn es gefallen ist, und demütig tief, dich tief vor Gott in der Erkenntnis deines Elends, ohne jemals über deinen Fall erstaunt zu sein. Es ist ja kein Wunder, wenn die Schwäche schwach, die Kraftlosigkeit kraftlos, das Elend armselig ist. Verabscheue aber trotzdem von ganzem Herzen die Beleidigung, die du Gott zugefügt hast, und kehre mit großem Mut und vertrauend auf seine Barmherzigkeit zurück, auf den Weg der Tugend, von dem du abgewichen bist. 10. Kapitel. Gewissheit, gewissenhafte Arbeit mit Gott, ohne Unruhe und Hast. Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt, die unsere Arbeit auszeichnen sollen, sind wohl zu unterscheiden von Unruhe, Ängstlichkeit und Übereilung. Die Engel kümmern sich um unser Heil und erfüllen diese Aufgabe mit Sorgfalt, aber ohne Unruhe, Aufregung und Hast. Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt sind Eigenschaften ihrer Liebe. Aufregung und Überhastung oder wären mit der Seligkeit der Engel nicht vereinbar. Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt stören den Frieden und die Ruhe der Seele nicht, wohl aber Ängstlichkeit, Hast und aufgeregte Geschäftlichkeit. Sei sorgfältig und gewissenhaft in allen Obliegenheiten. Gott hat sie dir anvertraut und will, dass du große Sorgfalt darauf verwendest. Vermeide aber dabei jede Ängstlichkeit und Aufregung. Das heißt, verrichte sie ohne Unruhe, ohne ängstliche Besorgnis oder hitzigen Eifer. Verrichte deine Arbeit niemals hastig, denn jede aufgeregte Hast trübt Vernunft und Urteil. Damit hindert sie uns, eine Sache gut zu machen, auf die wir solch blinden Eifer verwenden. Der Heiland tadelte Martha mit den Worten: Martha, Martha, du bekümmerst und beunruhigst dich um vieles. Lukas 10,41. Siehst du, hätte sie einfach ihre Pflicht erfüllt, dann wäre sie nicht in Aufregung geraten. Da sie aber voll unruhiger Besorgnis war, tat sie ihre Arbeit hastig und verwirrt, und deswegen tadelte sie der Herr. Flüsse, die in der Ebene ruhig dahinfließen, tragen große Schiffe mit reicher Fracht. Ein Regen, der sanft auf das Feld niederrieselt, macht es fruchtbar. Tossende Wildbäche dagegen und reißende Ströme überschwemmen das Land und sind für den Schiffsverkehr ungeeignet, wie auch Platzregen und Wolkenbrüche Wiesen und Wälder, Felder verwüsten. Nie ward gut getan, was mit Hast und Ungestüm verrichtet wurde. Eile mit Weile, sagt das Sprichwort. Wer eilt, sagt Salom, läuft Gefahr anzustoßen. Wir arbeiten rasch genug, wenn wir gut arbeiten. Die Hummeln machen mehr Lärm und gebärden sich geschäftiger als die Bienen, aber sie erzeugen weder Wachs noch Honig. So arbeitet weder viel noch gut, wer sich überhastet. Die Fliegen sind eine Plage nicht wegen ihrer Stärke, sondern wegen ihrer Menge. Deswegen verwirren uns große Aufgaben weniger als eine große Zahl kleiner Geschäfte. Nimm sie alle in Ruhe hin, wie sie kommen. Bemühe dich, sie der Reihe nach zu erledigen, eins nach dem anderen. Wolltest du sie alle auf einmal ohne rechte Ordnung bewältigen, dann übernimmst du dich, ermüdest deinen Geist und wirst unter der Last erliegen, ohne etwas erreicht zu haben. Stütze dich in allen Arbeiten völlig auf die Vorsehung Gottes, nur sie gibt deinen Plänen das Gelingen. Trage ruhigen Gemütes deinen Teil dazu bei und sei überzeugt, wenn du dein ganzes Vertrauen auf Gott gesetzt hast, wirst du den besten Erfolg haben. Mag er nun deinem menschlichen Ermessen gut oder schlecht erscheinen, mach es wie die kleinen Kinder. Mit der einen Hand halten sie am Vater fest, mit der anderen pflücken sie Erdbeeren und Brombeeren am Weg rein. So sammle und gebrauche auch du die irdische Güter mit der einen Hand und mit der anderen halte dich an der Hand des himmlischen Vaters fest. Schau immer wieder zu ihm auf, ob ihm dein Tun und dein Wandel recht ist. Hüte dich vor allem, seine Hand loszulassen und dich seiner Obhut zu entziehen, in der Meinung, du könntest den Meer zusammenraffen. Hält er dich nicht mehr, dann wirst du keinen Schritt tun, ohne hinzufallen. Hast du nur gewöhnliche Beschäftigungen, die keine gesammelte Aufmerksamkeit verlangen, dann schau mehr auf Gott als auf deine Arbeit. Hast du aber eine Arbeit, die deine ganze Aufmerksamkeit beansprucht, dann blicke wenigstens von Zeit zu Gott auf, gleich dem Seemann auf offenem Meer, um seine Richtung einzuhalten. Schaut er mehr auf den Himmel als auf das Wasser, auf dem er dahinfährt, so wird Gott mit dir, in dir und für dich arbeiten, und deine Arbeit wird dir Freude bereiten. Das ist Kapitel 7 bis 10 vom dritten Teil vom Buch Philothea, Franz von Sales, und das vom Verlag Franz Sales, Eichstätt und Wien.